Bienvenue à notre soirée littéraire. Nous rencontrons avec l'auteur Grégoire Zanda, qui a publié déjà en 2015 le roman Vasquevisner. Et ce roman, avec aussi le contenu, surtout, je pense que ça va directement et très bien dans le contexte actuel où on commence à connaître un certain nombre, en tout cas, de manifestations autour de cette thématique. Qu'est-ce que c'était de la RDA, le 30e anniversaire de la chute du mur, les conséquences de cet événement. Et je pense que c'est très bienvenu de présenter ce roman dont je disais qu'il est déjà paru en 2014 en Allemagne et dont la traduction en français, Retour à Budapest, vient de paraître. Je pense que la traductrice Nicole Tien n'est pas là.
Si, elle est là.
Ah, très bien. Heureusement que j'ai posé la question. Merci d'être venue. Ça complète notre table ronde. Je suis vraiment heureuse que Grégoire Zanda a pu réaliser cette invitation parce que vous en avez eu beaucoup. Je vais répéter ça en allemand tout à l'heure. Et on a fixé ce rendez-vous déjà depuis un certain nombre de mois, je pense que c'était au printemps, quand on a pris connaissance de la traduction. Et je remercie aussi Katia Petrovic qui va animer cette rencontre. Et je vais juste peut-être pour M. Zanda dire quelques mots en allemand. Je vous invite à ce que vous êtes. Wir haben den Termin im Frühjahr, glaube ich, ausgemacht. Und das war schon etwas schwierig, weil sie eine ganze Reihe von Veranstaltungen hatten. Dieser Roman, der den Titel auf Deutsch trägt, Was gewesen wäre, und unter dem Titel Retour à Budapest, jetzt ins Französische übersetzt wurde, passt eigentlich sehr, sehr gut, vor allem in diesem Herbst 2019, wo man sehr viel über, eigentlich beginnt vielleicht zu diskutieren, was war eigentlich, wie sah das Leben in der DDR aus, der Alltag, es gibt Fernsehsendungen, es gibt alle möglichen Informationsveranstaltungen, aber es gibt auch eine Reflexion im weiteren Sinne, was hat dieser Moment, dieser eigentlich glückliche Moment des Mauerfalls, was hat er eigentlich für Konsequenzen gehabt, jetzt aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob wir dazu auch kommen, heute ist Literatur im Zentrum dazu, wir haben noch genügend Gelegenheit, vielleicht auf die anderen Fragen im Rahmen von anderen Veranstaltungen zu sprechen zu kommen, die Sie bei uns im Programm finden. Vielleicht müsste man auch sagen, dass dieser Roman verfilmt wurde. Je voudrais dire que le roman a aussi été filmé. Und er wird im November, glaube ich, vorgestellt werden im Kino.
Ja.
Und Sie hatten selber die Idee, dass man sozusagen auch ein paar Bilder schon zeigen kann. Sozusagen en avant-première. Ja. Und dafür danke ich und übergebe Katja Petrovic, die das immer wie üblich in großer Präzision und Sprachenkunst hier moderieren wird. Und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de voir nombreux pour cette soirée avec Grégoire Zanda. Donc, vous voyez l'écran et. Justement, en fait, on va projeter la bande-annonce du film, mais pas tout de suite. On s'est très vite mis d'accord qu'on va d'abord un peu faire travailler votre imagination en parlant du roman avant de mettre en fait des visages sur ces personnages. Grégoire Zanda, Christian Boissner l'a déjà dit, en fait, évidemment, c'est un roman qui s'inscrit dans une actualité, les 30 ans de la chute du mur, grâce à Mauerfall. Darüber werden wir sprechen, aber auch nicht gleich. Donc, on va en parler. Mais moi, j'aime pas du tout, en fait, quand on invite un auteur et le livre, il sert juste d'alibi pour parler de l'actualité. Donc, on va évidemment pas faire. On va évidemment parler de ces questions-là parce que tout est lié, mais on va d'abord parler du livre. Et je suis ravie que vous soyez là. Je vous invite à prendre la parole quand vous voulez parce que c'est toujours un énorme atout, en fait, d'avoir le traducteur qui a. Passer autant de temps peut-être que l'auteur avec le livre. Donc c'est un roman qui se lit très vite, très facilement. Sur la couverture, tout de suite, on lit un livre d'un jeune homme romain, une histoire d'amour très belle, merveilleuse. Il y a même plusieurs histoires d'amour. La principale histoire d'amour, en fait, c'est... Enfin, déjà, je ne sais pas en fait quelle est la principale histoire d'amour, mais il y a deux histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour entre Astrid, qui est la protagoniste, et son compagnon, son amoureux actuel, qui s'appelle Paul. Ils ne se connaissent pas depuis très longtemps. Et Paul a l'idée, en fait, d'inviter Astrid à Budapest, dans le fameux Hotel Gellert, très, très célèbre pour ce qui est ce terme, dans le sens pas... Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'Astrid, elle est allemande de l'Est, Paul, il vient de l'Ouest, et en fait, il a envie de savoir un petit peu, en fait, quelle était cette ambiance Europe de l'Est. Il a envie de connaître Astrid dans ce contexte-là pour apprendre plus sur sa nouvelle amoureuse. Les deux, ils ont la quarantaine, ils se sont rencontrés à l'hôpital parce qu'Astrid, elle est cardiologue, et Paul, qui travaille comme présentateur à la radio, il a eu des problèmes de cœur, il s'est fait opérer par Astrid, et voilà. De là est née cette histoire de cœur entre les deux. Et donc, ils vont à Budapest, et Paul, il va justement apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur Astrid, mais aussi des choses dont il n'avait peut-être pas envie de connaître ce passé-là, parce que Astrid, elle y est allée pour la dernière fois en 87 pour retrouver son grand amour, Julius, qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 17 ans. Donc, on a ces deux niveaux dans ce livre, le présent, Astrid et Paul, et le passé, Astrid qui rencontre Julius dans les années 80 en RDA. Voilà.
Ich verstehe wirklich kein
Wort. Einmal die Gegenwart, Astrid und Paul, dann die Vergangenheit Astrid und Julius, 80er Jahre.
Okay.
Wir haben eben schon mal gesprochen. Ich habe neulich im Goethe-Institut das Vergnügen gehabt, mit Arno Geiger zu sprechen über seinen Roman Unter der Drachenwand, spielt 1944. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wir alle eigentlich kennen, und trotzdem erfährt man in diesem Buch ganz viele Dinge, die man sonst nicht so hautnah erfahren könnte. Es ist immer das Prinzip, die kleinen Geschichten in der großen Geschichte. Und das gilt auch für das Buch von Gregor Sander. Je disais que j'avais le plaisir en fait de présenter un livre de l'auteur autrichien Arno Geiger l'autre jour à l'Institut Goethe, qui part de l'année 1944. Et donc c'est effectivement, je pense que la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire qui est très très bien documentée, donc on la connaît, mais c'est quand même la littérature qui peut nous faire comprendre encore des choses. Et c'est toujours l'art en fait de raconter des petites histoires dans la grande histoire qui fait que ça devient palpable, ça devient quelque chose qui nous concerne tout à coup correctement. Also wie letzte Frage, ist es auch der Motor für Sie gewesen zu sagen, okay, diese Geschichte kennen wir, 30 Jahre, wir reden jetzt wieder drüber, und trotzdem muss ich als Schriftsteller dann nochmal sozusagen einhaken und die Geschichte nochmal anders erzählen, auf persönliche Art und Weise, über Figuren, mit denen man sich vielleicht identifizieren kann?
Ja, das ist, also das, mich interessieren immer erst die Geschichte und dann die Geschichten und dann die Geschichte, was ja im Deutschen sehr nah beieinander ist. Und in diesem Buch ist es so gewesen, dass ich mir ja quasi noch einen kleinen Rucksack selber auf den Rücken gebunden habe, weil es eben aus der Perspektive von Mädchen oder eines Mädchen, einer jungen Frau geschrieben ist, was reizvoll war, aber auch eben schwieriger, als wenn ich aus einer Männerperspektive geschrieben hätte. Und dann funktioniert das immer alles nur über den Alltag, und die Geschichte passiert den Menschen eben, oder die passiert um sie herum. Manchmal kommt sie ihnen sehr nah, und manchmal haben sie auch wenig mit ihr zu tun, weil es eben dann zum Beispiel um so etwas wie Liebeskummer oder so geht. Und dann beeinflusst das Kleine aber wieder das Große wieder das Kleine. Und das finde ich eine interessante Erzählperspektive.
Alors, moi, ce qui m'intéresse d'abord, ce sont les petites histoires, et puis l'histoire avec un grand âge. Moi, je me suis rajouté peut-être une difficulté parce que ma protagoniste est une femme, une jeune femme, donc c'est intéressant, mais à la fois difficile de raconter cette histoire-là quand on est un homme. Et par rapport à l'histoire avec un grand H, évidemment, l'histoire leur arrive à ces personnages. Mais je raconte le quotidien, parfois l'histoire de la RDA avec un grand H est là, très présent, parfois elle ne l'est pas, lorsqu'on a un chagrin d'amour par exemple. Mais finalement tout est quand même lié et les petites histoires en fait influencent la grande histoire et vice versa. Ich schlage vor, dass wir anfangen mit der Lesung. On va vite commencer la lecture, comme ça vous savez tous en fait de quoi on parle. Gregor Zander va lire en allemand, mais nous avons photocopié en fait les passages aussi en français.
Dann nutze ich vielleicht jetzt die Gelegenheit, wo das ausgeteilt wird, noch zwei Sätze zu sagen zu dem, was ich lese. Also wir sind in der Mitte, wir sind Mitte der 80er Jahre im Nordosten der DDR und erzählt wird aus der Perspektive von Astrid, Assi, einem 17-jährigen Mädchen, und die mit ihrer Freundin Jana auf ein Sommerfest fährt, aufs Land. Und man hat, das sind Künstler, die dort feiern, und die Assi, die weiß nicht besonders viel darüber, und man hat eigentlich bisher nur so viel erfahren, dass die Jana ein etwas mutigeres, draufgängerisches Mädchen ist, während die Assi etwas schüchterner ist. Und dass es einen interessanten Jungen dort gibt, der Julius heißt.
Alors, pour situer l'extrait, nous sommes dans les années 80 en RDA, nord-est, et Astrid, elle a 17 ans, elle va à la campagne, en fait, parce qu'il y a une fête d'été, à laquelle... qui est organisée en fait par des artistes de Berlin-Est. Et Astrid, elle est assez réservée, en fait, c'est une fille assez réservée, donc elle ne sait pas trop à qui elle aura affaire. Et contrairement à elle, Jana, sa copine, elle est beaucoup plus courageuse, beaucoup plus rentre-dedans. Voilà, on va rencontrer ces personnages.
Mandar. Man sah das Haus zuerst von hinten. Es war nicht besonders groß, ocker und mit einem hohen, mattroten Dach. Der Weg führte aus dem Wald über eine wilde kleine Wiese und da stand es, beschienen von der Nachmittagssonne, die über dem See hing. Der war klein und rund mit einem grünen Schilfgürtel. Vor dem Haus standen zwei Kastanien, dazwischen ein Ferkel auf einem Spieß, das von einem knatternden Motor langsam gedreht wurde. Es roch gleichermaßen nach Fleisch und Benzin. Zwei Männer in Unterhemden standen davor und sahen uns an. Als wir vorbeigingen, hoben sie wortlos die Bierflasche. Im Garten, der sich zaunlos an das Haus anschloss und der voller alter Bäume und blühendem Flieder war, und auch vor dem Haus saßen Leute in der Sonne, auf Handtüchern und in Liegestühlen, nackt, in Badesachen oder komplett angezogen. Es gab einen Stall aus rotem Backstein und davor war eine kleine Bühne aufgebaut, hinten links ein Schlagzeug, an dem man ein Saxophon lehnte und ein paar Gitarren standen herum. Das ist Katharinas Atelier, sagte Jana, und dann deutete sie mit dem Kopf Richtung See. Und das ist Katharina. Ein Ruderboot war kurz davor, am Steg vor dem Haus anzulegen. Ein dicker Mann mit einem Vollbart und einer Zigarre im Mund saß an den Rudern. Am Heck des Schiffes sah man einen völlig schwarz gekleideten Jungen in unserem Alter mit einem kahlen Schädel und einer Nickelbrille. Und vorne im Boot stand wie eine Galionsfigur eine schmale Frau, Mitte 40. Sie hatte lackschwarze Haare und trug ein weißes Kleid mit Mohnblumen darauf. Ihr Gesicht war durch einen wagenradgroßen Strohhut verdeckt. Sie angelte mit dem Fuß nach dem Steg, erreichte ihn und dann blieb das Boot stehen und trieb ein bisschen zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Versehen war oder ob der Vollbart am Ruder das extra tat. Katharina wurde auseinandergezogen wie im Spagat. »Ey Mensch«, rief sie, und dann rutschte der Fuß ab und sie landete kopfüber im See. Der Hut schwamm für einen Moment auf der Wasseroberfläche und Katharina tauchte prustend wieder auf und schrie, ach, Scheiße. Klatschnass stieg sie aus dem Wasser. Das Kleid klebte an ihrem Körper und die Mohnblumen waren dunkelrot und faltig. Sie drehte sich zum Boot um. Du bist wirklich ein Idiot, Werner. Und dann lief sie zum Haus und schrie lachend, jetzt hört auf zu lachen, verdammt nochmal. Jana und ich gingen ihr nach. Die Küche war groß und dunkel, zwei kleine Fenster, die auf den See gerichtet waren, ließen nur spärliches Licht hinein. Ein schöner alter Bauernschrank stand an der Wand, bemalt mit roten und grünen Ranken. Die Spüle war aus weißem, abgewetzten Stein und in der Mitte stand ein großer, dunkelbrauner Tisch mit gedrechselten Beinen. Wir kramten in unseren Rucksäcken und ich stellte die Flasche Morfatla, die ich aus dem Keller meiner Eltern geklaut hatte, auf den Tisch. Er war voll mit Brot, Salaten, Obst und Käse. Jemand tauchte plötzlich neben mir auf. Es war der schwarz gekleidete Junge aus dem Ruderboot. Er sah mich nicht an, griff nach dem Morfatla und sagte, rumänische Kopfschmerzen in der Flasche, und verschwand wieder. Jana verdrehte die Augen und fummelte immer noch in ihrem Rucksack herum. Oh, lecker, der Bohnensalat ist aufgegangen und mein ganzer Schlafsack ist voll. Sie stellte die Schale mit den grünen Bohnen auf den Tisch. Es roch scharf nach Essig und Zwiebeln. Naja, aber wir sind ja nicht zum Schlafen hergekommen, oder? Jedenfalls nicht in unseren Schlafsack. Julius war lange Zeit gar nicht zu sehen und als er dann erschien, war sein Interesse an Jana doch noch größer als von ihr behauptet, so schien es mir. Er war groß und hatte seine Haare hinterm Kopf zu einem winzigen Zopf gebunden. Sie waren nicht unbedingt frisch gewaschen und ich musste an die Prozedur mit dem Ei denken und wie es mir über den Kopf gelaufen war. Noch einmal bekam ich eine Gänsehaut. Die Mädchen hatten sich die Haare gewaschen, vorher mit einem rohen Ei. Julius Fleischerhemd war weit aufgeknöpft. Er trug eine abgeschnittene Jeans und war barfuß. Mann, da bist du ja, sagte er, nahm Jana in den Arm und hob sie ein wenig hoch. Du bist gut. Wir sind schon seit 2 Stunden hier und stehen uns die Beine in den Bauch. Müssen dauernd irgendwelche wilden Tiere und notgeile Berliner abwehren. Du warst leider nicht zu sehen. Er lachte und sagte, ich musste noch Wein holen und Gäste vom Zug. Das ist Assi, sagte Jana, also Astrid. Astrid Wolter, meine beste Freundin. Und Julius sah mich an, ohne Jana loszulassen, und irgendwie erwartete ich, dass er auf mich zutreten und mir die Zähne auseinanderlegen würde, wie einem Pferd, das man kaufen will. Aber vielleicht täuschte das alles auch, und ich war einfach nur empfindlich und doch schon gefangen genommen von seinen blauen Augen und einer mattbraunen Haut, die aussah, als würde er sie täglich eincremen. Julius führte uns zum Schwein, das er gemeinsam mit seiner Mutter unter Applaus anschnitt. Jana und ich nahmen uns unsere Teller und lehnten uns mit dem Rücken an eine der Kastanien und sahen der Sonne dabei zu, wie sie sich langsam der Seeoberfläche näherte. Wir hatten eine Flasche algerischen Cabernet Sauvignon aus der Küche entführt und den tranken wir zum Schweigen. Ich zu wenig, wie Jana meinte, tütert dir mal ein bisschen einen an, dann knutscht sich das nachher besser. Ich lachte und trank trotzdem wenig. Die beiden Männer in den Unterhemden, die sich um das Schwein gekümmert hatten, kamen auf uns zu. Wir fragen uns schon die ganze Zeit, ob ihr beiden Hübschen nicht mal mit uns rudern wollt oder baden. Die waren mindestens 30. Nee, danke, sagte Jana, wir sitzen hier sehr gut. Offensichtlich waren sie nicht interessant für uns. Ich fühlte mich wie in einem Theaterstück, aber in einem, in dem nur ich den Text nicht kannte, und das sagte ich Jana auch. Ach, Assi, sagte sie und erzählte mir so viel sie wusste über einen, der Regisseur war in Anklam, aber dort eigentlich nur in so einer Art Verbannung lebte, weil er in Berlin nicht mehr inszenieren durfte. Und dass nun das Publikum seinetwegen aus Berlin nach Anklam fuhr. Über 2, die in einer Punkband spielten, die eigentlich verboten waren, die hatten die Haare tatsächlich mit Zuckerwasser oder was auch immer wie Stacheln aufgestellt und der kleinere von beiden hatte eine Sicherheitsnadel durch die Backe gestochen. Beide trugen trotz der Hitze schwarze, schwere Schnürstiefel. Und dass Katharina Ausstellungsverbot hatte in der ganzen DDR, sagte Jana, und jetzt für verschiedene Theater die Bühnenbilder machte. Soweit. Bis hier.
Donc voilà, on a les personnages principaux. Il y a donc Jana qui va jouer un rôle très important, dont on va parler tout à l'heure. Astrid, Julius et sa mère Katharina. Toute la famille de Julius, en fait, elle est très intéressante dans la mesure où c'est la famille dissidente. En fait, ce qui est très intéressant dans ce livre de Gregor Zanda, c'est qu'il vous dépeint plusieurs possibilités en fait, de vivre dans cet état, RDA, il y en a qui s'adaptent, comme c'est le cas d'Astrid, Assi qui va quand même suivre son chemin, d'autres qui sont très vite en, fait, en conflit avec cet état et qui ont les problèmes en fait, qu'on peut imaginer par la suite. Katharina, donc, elle est artiste, assez extravagante, elle a un parcours en fait intéressant parce que, comme elle est dissidente, elle n'a pas plus le droit de peindre. Donc du coup, elle fait des décors de théâtre. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas quitter la RDA. ça c'est intéressant. Elle veut rester parce qu'elle pense que de l'autre côté, le capitalisme, c'est pas une alternative. Ich habe gesagt, dass Katharina eine interessante Figur ist, weil sie, klar, Dissidentin ist, sie darf nicht mehr Kunst machen und so weiter. Sie möchte aber trotzdem nicht die DDR verlassen, weil sie denkt, dass der Kapitalismus auf der anderen Seite auch nicht die Lösung ist.
Ja.
Interessante Figur, wie sind Sie zu der gekommen?
Na, es gab ein paar, also die berühmteste, die es gab, war Bärbel Bohlein, die ja quasi, die schon rausgeschoben war nach England und dann aber wirklich unter Aufnahme größter Umstände über die Tschechoslowakische Republik wieder zurück, quasi sich in die DDR reingeklagt hat. Also es gab, das war, und sie war nicht die Einzige, also es gab schon ein paar Dissidenten, die das Land einfach eben nicht verlassen wollten und da bleiben wollten. Mir war in der Szene relativ wichtig, auch sie gleich am Anfang ins Wasser fallen zu lassen, weil gerade die Dissidenten vor allen Dingen im Film ja immer so wahnsinnig staatstragend sind und so große, großartige freiheitliche Sachen sagen und dadurch irgendwie ihre Menschlichkeit ein bisschen verlieren. Und diese Szene, wo sie also von diesem Ruderboot, also ihr erster Auftritt, der eigentlich ein großer Auftritt ist, endet eben gleich im Wasser. Und das sind so kleine Dinge, die mir dann wichtig sind.
Peut-être un modèle pour ce personnage. Bärbel Bohlein, je la connais pas.
Bohlein.
Eine Bildhauerin, genau, eine Malerin, Bildhauerin. Genau.
Peintre plasticienne, en fait, qui elle non plus n'est absolument pas quitté la RDA. On l'a presque poussée dehors, en fait. Elle se trouvait en Angleterre et elle est revenue en RDA en passant par la République tchèque. Donc voilà, ça existait évidemment. Ce qui était important pour moi dans cette première scène, c'est qu'on voit cette Katharina en tant qu'humain. Parce que souvent, en fait, quand on parle des dissidents, on les montre un peu comme des personnages très nobles qui font des grands discours sur la liberté, notamment dans les films, en fait. Et là, je me suis dit, c'est la première scène, elle rentre en scène et elle tombe à l'eau. D'où cette scène, en fait. Le bateau, voilà, les garçons qui vont tomber à l'eau, c'était important pour moi de désacraliser un peu tout ça. Le père de Julius, personnage intéressant aussi, en fait, il fuit la RDA, il vit à Hambourg avec le plus jeune frère de Julius. Mais comme il a fui la RDA avant 73, il a quand même le droit de revenir. Donc il va voir son fils régulièrement à Berlin-Est, ou à Wittenberg, là où habite en fait la grand-mère de Julius. C'est quelque chose que je ne savais pas en fait, qu'il y avait cette amnistie en fait pour tous ceux qui avaient fui la RDA avant 73. Was ich entdeckt habe in diesem Buch ist die Geschichte von dem Vater. Julius Vater, der geflohen ist, war vor 73 und deshalb das Recht hatte, zurückzukommen.
Genau, das war so. Es gab so eine Amnestie, dass alle, die vorher geflohen waren, dann wieder zurückkommen durften und ihre Verwandten und Freunde besuchen durften. Alle, die danach geflohen sind, nicht. Und das war für die Konstruktion der Geschichte gut, weil er da ja auch diese beiden Söhne hat. Also er hat ja einen Sohn im Osten und einen Sohn im Westen.
Justement, c'était, il y avait cette amnistie, donc les gens qui avaient quitté fui la RDA avant 73, ils avaient le droit de venir pour voir leur famille, leurs amis. Et pour l'histoire, c'était évidemment intéressant pour moi d'évoquer un tel cas parce que ce père, il a les deux fils qui grandissent, en fait, des deux côtés du monde. Ce père qui, à la fois, évidemment, rend la vie de son fils Julius compliquée, Julius reste en RDA, mais en même temps qu'il peut aussi l'aider, Julius, s'il veut passer le permis par exemple, et grâce à l'aide de son père, il peut le faire. Donc un double rôle un petit peu. Ich habe auch diese Genex-Geschichte entdeckt. Peut-être que vous étiez au courant, mais en fait il y avait une espèce de catalogue qui s'appelait Genex, qui était destiné en fait aux Allemands de l'Ouest, qui vivaient à l'Ouest, et qui pouvaient faire des cadeaux en fait aux Allemands de l'Est. pouvait leur envoyer des cadeaux ou leur même envoyer une voiture. Donc vraiment un marché un peu, un commerce un peu alternatif qui était évidemment très, très, très injuste parce que les Allemands de l'Est qui n'avaient pas de la famille en fait en Allemagne de l'Ouest, évidemment, devaient attendre pendant des années avant de pouvoir avoir une voiture ou passer le permis.
Man konnte dort ost- und westdeutsche Sachen kaufen. Also man konnte über Genex konnte man sich einen Sony-Fernseher kaufen lassen, aber man konnte genauso einen Wartburg, auf den man eben normalerweise in der DDR 20 Jahre warten, 10 Jahre warten musste, 20 war es jetzt auch nicht, den bekam man dann eben auch sofort. Und der wurde dann, also wichtig war eben nur, dass das in West, also mit Westmark bezahlt wurde.
Et donc, en fait, c'était, ça avait écrit un catalogue. Donc, c'était vraiment un catalogue. On pouvait y acheter des produits allemands de l'Est et de l'Ouest. Et voilà. Il fallait normalement en moyenne attendre 10 ans avant d'avoir une Wartburg, la marque de voiture en RDA. Et là, si c'était acheté avec la DEMA, en fait, avec la monnaie de l'Allemagne de l'Ouest, c'était immédiat. Donc voilà, il y a plein de petits détails en fait qu'on apprend grâce à votre histoire, grâce à ce livre. Finde ich toll, auch für mich als Westdeutsche, einfach diese Details durch Ihr Buch kennenzulernen. Julius. Voilà, Julius, ce fils qui est au milieu de ça, évidemment pas facile pour lui. Entre ce père absent, la mère très, très envahissante, il a vraiment du mal en fait à trouver sa voie. Wie gesagt, diese, diese etwas exaltierte Mutter, die so ein bisschen zum Spielball macht, ja auch der Vater, der nicht da ist. Sein Julius hat eigentlich Schwierigkeiten, sein Leben zu finden.
Ja, weiß ich gar nicht. Eigentlich. Er lebt halt so ein bisschen lockerer, glaube ich, als der Durchschnitt in der DDR. Und ich glaube, wichtiger für die Geschichte ist, dass in dieser Liebesgeschichte er für die Astrid die große Liebe ist. Und umgedreht ist die Astrid halt, er findet sie schon auch toll, aber er findet eben auch ganz schön viele andere Frauen und junge Mädchen zu der Zeit toll. Und das war mir auch wichtig, weil es ja so eine dramatische Liebesgeschichte dann wird irgendwann zwischen Ost und West. Und dass man aber nicht so eine klassische Hollywood-Liebesgeschichte hat, sondern so eine, in der es eben auch knirscht. Mhm. Was ja bei vielen in dem Alter so ist. Später vielleicht auch noch.
Je ne sais pas, en fait, si je ne suis pas forcément d'accord avec vous, il vit d'une manière beaucoup plus détendue, peut-être, que la moyenne. Mais ce qui est important pour l'histoire, c'est que pour Astrid, Julius, c'est le grand amour. Et Julius, bon, il aime bien, mais en fait, il aime aussi beaucoup d'autres filles. Et donc, voilà, pour moi, c'était important, en fait, de ne pas raconter l'histoire d'amour romantique, classique, mais d'avoir un couple difficile, en fait, où ça, il y a de l'eau dans le gaz, en fait, dès le départ. Parce qu'effectivement, c'est Julius, c'est toujours oui, non, peut-être, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne va jamais dire « Astrid, c'est mon amie », enfin... Il vit avec une autre femme, donc c'est ça qui est compliqué pour Astrid, mais je pense que c'est le charme justement de quelqu'un qui est inaccessible. Moi, ça m'a beaucoup énervé, c'est un personnage qui m'a beaucoup énervé. La solidarité féminine de la city, mais Astrid,
c'est vraiment... Ça se wüsste ich jetzt aber auch manchmal ja.
Wahrscheinlich.
Aber neulich hatte ich einen anderen, einen Buchhändler, der sagte, ein Mann, der sagte, die Astrid war schrecklich. Dieser tolle Julius, was wollte der mit dieser schrecklichen Astrid? Und das ist aber was mir dann total gut gefällt. Also weil das Buch dann, wenn ich fertig bin, gehört es den Lesern und Leserinnen und die dürfen damit machen, was sie wollen. Also die dürfen dann gut finden, wen sie möchten.
C'est intéressant parce que l'autre jour, je parlais avec un libraire qui m'a dit mais c'est Astrid, elle est affreuse. Je sais juste qu'est-ce qu'il fait avec cette femme. Je ne comprends pas du tout. Voilà, Gregor Zander dit, c'est ça qui est intéressant pour moi en tant qu'auteur. J'écris le livre et après, il appartient à mes lecteurs, ils ont le droit d'aimer qui veulent voilà, prendre parti pour qui ils veulent. Je propose qu'on continue la lecture. Mm-hmm. Voilà. Prochain extrait.
Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Les chapitres sont alternés.
Oui.
Une fois, c'est Astrid qui raconte à la première personne,
oui.
Et une fois, c'est un narrateur extérieur.
Oui.
Donc, tout ce qui se passe quand Astrid est jeune, amoureuse de Julius, etc., c'est raconté à la première personne. Et l'histoire avec Paul, c'est à Budapest, etc., c'est un narrateur extérieur qui raconte.
Oui.
Das war erste und dritte Person, ne?
Genau.
Genau.
Ja.
Vielen Dank. Ja.
Tu as dit que Julius vivait avec une autre femme?
Oui.
Elle n'est pas mauvaise.
Non, mais pas dès l'entrée, quand ils ont 20 ans, tu vois bien, Yann a une liaison avec lui, et ils arrivent dans cette fête, et à la fin du chapitre, ils commencent une relation désastreuse. Voilà, c'est quelqu'un qui change sans arrêt.
Ah non, c'est pas le mari, parce que tu dis il vit avec une femme. Ah, c'est pas, plus tard, en fait, il va vivre avec une
femme. Ok,
avec plusieurs femmes. Avec plusieurs femmes.
C'est original.
Pas trop. Bon. Donc voilà, maintenant on va. C'est le présent. On va rencontrer Astrid et Paul à Budapest.
Genau, et je sage noch zwei Sätze, also inzwischen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eben, aber ich glaube nicht. Ne? Es ging um andere Dinge. Astrid ist inzwischen Mitte 40, hat eine Ehe hinter sich, die geschieden wurde, hat zwei Kinder und ist ganz frisch in Paul verliebt. Und Paul ist ein Westdeutscher, Radiomoderator im Roman und der dachte, er hat eine gute Idee und lädt sie nach Budapest ins Gellert Hotel ein. Also weil er dachte so, ist so Osten und finde die doch bestimmt gut. Und ihn interessiert es irgendwie auch und er würde da gerne, wollte da auch gerne mal hin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Stelle rauskommt, die ich lese, aber Astrid fand das so halb gut. Die hätte auch nichts gegen Paris oder Barcelona gehabt. Und die sind ganz frisch zusammen, 6 Wochen oder so.
6 Wochen?
Vielleicht auch 8. Ich weiß es nicht. Ich bin auch durch den, wir haben das im Film auch so oft besprochen und jetzt habe ich diese Matsche im Kopf aus beidem.
Alors, juste pour resituer l'extrait, Astrid a 45 ans, elle est divorcée, elle a 2 enfants et elle vient de rencontrer Paul en fait, c'est 6 semaines, peut-être 8 semaines qu'ils sont ensemble. Paul qui est donc, qui vient de l'Allemagne de l'Ouest. Qui est présentateur à la radio et qui a donc cette super bonne idée d'inviter Astrid à Budapest parce qu'il se dit bon, elle va bien aimer, enfin, c'est quelque chose qu'elle connaît, elle va aimer ça et lui-même il avait envie d'y aller depuis longtemps. Et voilà, Astrid elle n'était pas très très emballée et voilà, on verra pourquoi.
Auch wenn Paul sie eingeladen hat, weiß Astrid, was ein Zimmer im Gellert kostet mit Donaublick oder Blick auf den Gellertberg. Mit Grausen hat sie die Einträge in verschiedenen Internetforen gelesen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich immer wieder in diesen alten Kasten fahre. Kein Service, die Zimmer heruntergekommen, das Frühstück wie in einer Jugendherberge. Nur der Preis ist hochherrschaftlich, schrieb eine Uli aus Gütersloh. Paul war ihr mit seinem missionarischen Eifer auf die Nerven gegangen. Warum denn Budapest, hatte sie gemault, als er ihr die Reise zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich möchte so gern mal mit dir in den Osten reisen, hatte er gesagt. Du kennst dich doch dort aus und sprichst auch Russisch. Und wird es nicht mal wieder Zeit, die alten Freunde zu besuchen? Wenn du mit den Ungarn Russisch sprichst, dann gibt's was auf die Mütze, antwortete sie und war doch froh, dass er nicht Baku gebucht hatte oder Kiew. Astrid lässt nichts Gemeines über den Portier fallen, als sie in dem kleinen Fahrstuhl nach oben fahren, erwähnt nichts über dessen demonstratives Desinteresse an Paul. Sie sagt nichts über das Grau im langen Flur der 4. Etage. Auch den leicht muffigen Geruch im Zimmer lässt sie unkommentiert, wie die Sepiatöne, in die hier alles gehalten ist. Sie geht hinaus auf den Balkon und sieht auf die Donau, die sich wie eine Markierungslinie durch die Stadt zieht. Der Straßenlärm einer großen Kreuzung schlägt ihr entgegen. Die Fassade der Balkonbrüstung ist an mehreren Stellen abgebröckelt. Paul stellt sich hinter sie und umarmt ihren Bauch. Bis ins 18. Jahrhundert gab es keine Brücken zwischen Buda und Pest. Dann starb hier der König und sein Sohn konnte 3 Tage nicht über die Donau setzen, weil es Winter war und der Eisgang das nicht zuließ. Da hat er geschworen, eine Brücke zu bauen und hat Wort gehalten. Siehst du dort die übernächste? Das ist die Kettenbrücke, die älteste der Stadt. Er legt sein Kinn auf ihre Schulter und sie weiß, wie er jetzt aussieht, wie sein Blick zufrieden über die Stadt geht. Wo sind wir? Fragt sie. Wie? Wo sind wir? In Buda oder in Pest? Nein, Buda, sieh, da hinter dem Berg müsste die Burg sein und da drüben ist das Parlament. Meine Güte, du hast ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Das habe ich dir doch gesagt, aber du willst mir ja nicht glauben. Ich konnte mir das nie merken, wo jetzt Buda ist und wo Pest, antwortet sie und geht wieder hinein. So ein Zimmer muss das gewesen sein, aber nichts erinnert sie an diese Nacht damals. Nicht der abgewetzte braune Teppich oder die Holztüren des in die Wand eingebauten Schrankes oder die gelblichen Fliesen im Bad. Ich habe extra ein unrenoviertes Zimmer genommen, sagt Paul zufrieden. Das ist wenigstens immer noch ordentlich ostig. Ich habe dich nicht darum gebeten, sagt sie. Paul deutet mit der Hand auf ein scheußliches Blumenbild an der vergilbten Tapetenwand, auf die Rüschengardine vor der Balkontür. Wenn dich hier irgendwas stört, ich hänge es ab. Wir können sicher ein bisschen umdekorieren. Astrid registriert zufrieden, dass auf dem breiten Bett eine durchgehende Matratze liegt und dass diese auch die nötige Festigkeit aufweist. Nicht zwei weiche, durchgelegene Dinger, wie sie vermutet hatte, mit einer Ritze in der Mitte. Sie sieht den Himmel mit fein gewobenen Wolken über der Donau unter dem Fenster, die natürlich vom Bett aus nicht zu sehen ist. Paul ist ins Bad gegangen und sie spürt ihn noch in sich, wie er auf ihr liegt und sein Schwanz langsam kleiner wird in ihr. Sie kann seinen Körper noch riechen. Die Dusche wird aufgedreht und sie ruft laut, »Na, ist das Wasser warm oder müssen wir das erst beim freundlichen Portier bestellen, gegen ein bisschen Trinkgeld?« »Alles bestens, Prinzessin, wirst schon sehen, das wird dir gefallen hier in Hungaria.« »Na, ich weiß noch nicht. Ins Mineralbad werden wir es jetzt nicht mehr schaffen, weil das ja um Punkt 19.30 Uhr schließt und die Bademeister nach Hause müssen. Wäre natürlich auch zu schön, wenn die Gäste hier baden könnten, solange sie wollen.« »Ach komm schon, hör auf zu nörgeln, ich lade dich jetzt zum Essen ein. Schön paar Kölsch irgendwo mit Klößen.« »Das hätten wir auch in Wien essen können. Außerdem weiß ich erst durch dich, dass das Gulasch heißt.« Sie fahren in den ersten Stock und machen sich auf die Suche nach dem Hotelrestaurant. Mehrere Räume stehen zur Auswahl und ein blau gekleideter Kellner erklärt ihnen, hier sitzt eine Reisegruppe aus Moskau und dort drüben ist unser Restaurant, in dem sie auch à la carte essen können. Er sagt das mit diesem schönen, knödelnden ungarischen Akzent und Astrid lacht, als er schnell weiter seines Weges geht. Sie greift nach Pauls Arm, drückt sich an ihn und sagt, möchte ich gern zur russischen Reisegruppe? Vielleicht wir finden dort Brieffreundin für dich? Paul zieht sie weiter Richtung Restaurant und sie bleibt in der Eingangstür stehen. Ein großer Raum mit weiß gedeckten Tischen, hohe Säulen trennen Separés ab und ein Kellner im gleichen Anzug wie der eben läuft übertrieben schnell zwischen den wenigen besetzten Tischen hin und her. Astrid sieht eine Ameisenstraße neben dem Türrahmen und deutet wortlos darauf. Um ein Klavier lungern 5 Gestalten in schlecht sitzenden Anzügen, die Instrumente zu ihren Füßen, Geige, Gitarre, Posaune und ein Cello. »Die sehen aus wie aus einem Kusturica-Film«, hört sie Paul begeistert sagen. Und das ist das Letzte, was sie hört, denn dann sieht sie Julius in einer der Nischen am Fenster sitzen. Julius und auch sein Bruder Sascha. Der hat kaum noch Haare, sein Kopf ist rasiert und glänzt im Licht des Kronleuchters. Aber Julius sieht aus wie immer ganz gleich, nur älter. Ein Geist in einem hellgrauen Hemd und Astrid denkt, nein, nicht hier, das kann nicht sein. Dieser Gedanke und das Fortziehen von Paul sind fast eins. Sie zieht in Richtung Treppe und fast läuft sie dabei. Sie hat das Gefühl, als hätte ihr jemand mit der flachen Hand auf den Solarplexus geschlagen. Während sie die Treppen hinunterläuft, hört sie auch Paul wieder, wie er sagt, fast schreit, Himmel, was ist denn? Sie bleibt stehen, atmet schwer. Ich kann da nicht essen. Wegen der paar Ameisen oder warum? Magst du keine Zigeunermusik? Oder was ist jetzt dein Problem? Ist das nicht alles ein wenig übertrieben? Astrid küsst ihn flüchtig und zieht ihn Richtung Ausgang. Ich muss hier raus. Ich brauche frische Luft.
Là, on pourrait, si vous voulez, regarder l'abondance. Si vous avez envie de mettre un
peu. Jetzt sagen wir. Ja, das sagen wir. Machen wir das Licht vielleicht aus?
Weil, c'est Gregor Sander, qui a aussi écrit le scénario.
qui a été très, très, très impliqué en fait dans le film, dans le choix des acteurs. Il était là pendant le tournage aussi. Donc voilà, c'est une adaptation dont il est lui-même, comme il m'a raconté tout à l'heure, très, très content.
Das war's schon.
Oui. Ich habe jetzt schon was, jetzt zu sieben sind.
Ja,
genau.
Ja.
An all meinen Teilen.
Genau.
Eine gute Geschichte ist, eine Literatur.
Absolut, ja. Ja, dadurch, dass ich sie auch selber gemacht habe, kann ich vielleicht auch gar nichts anderes sagen, aber. Also, dieses Drehbuch geschrieben, die Regie hat ja auf der Frankana gemacht, aber das. Dann doch, weil es jetzt zu diesem positiven Ende gekommen ist, großen Spaß gemacht. Ja.
Donc c'est vraiment un bon exemple pour une adaptation littéraire en fait au cinéma. Et Grégoire Zanda disait oui, mais bon, comme j'ai moi-même écrit le scénario, évidemment, je ne peux pas critiquer le film. Je suis très contente que tout se soit très bien passé. Yana, j'aimerais bien parler encore un peu de Yana, quelqu'un qui dit oui, c'est Yana, c'est le camp, parce qu'elle joue un rôle très important dans le livre, qu'elle ne joue pas du tout dans le film. J'étais très étonnée tout à l'heure quand on s'est un peu parlé que Yana, elle n'a pas du tout le même rôle en fait, dans le film. Yana, donc un peu la rebelle, la fille beaucoup plus courageuse que Astrid, un peu fraîche, un peu, elle drague des garçons, etc. Et en fait, c'est une fille dont le père demande à quitter la Aldea. Et ça lui est accordé, en fait. Et ce qui est complètement pervers dans ce système, c'est que la famille, elle a le droit de partir, mais sa fille doit rester en Aldea. Donc ça fait partie des Zersetzungsmaßnahmen, der Stasi. Donc,
parce qu'il y a juste d'avoir 18 ans, je crois. Sinon,
comment?
Elle vient juste d'avoir 18 ans.
Elle vient juste d'avoir
18 ans. Sinon, les parents étaient obligés de partir avec elle.
Avec elle, d'accord. Bon. Mm. Je ne sais pas comment dire, ça c'est son smartphone, c'est vraiment des... Ça dit toute la perversité, en fait, de ce système, parce que c'était, tout a été fait, en fait, pour vraiment détruire, en fait, les gens. De dissolution, c'est ça en fait, l'idée vraiment en fait, pousser les gens au suicide tout simplement en fait. Et c'était la Stasi en fait qui a infiltré la famille, les groupes d'amis, en fait, toutes les relations en fait d'une personne dissidente pour la rendre folle en fait. Et donc avec cette Yana, c'est un peu ce qui se passe, donc elle se retrouve sans sa famille en RDA. Et évidemment, elle a le droit de rien faire, elle ne peut pas faire ses études. Et elle est condamnée à travailler comme serveuse, en fait, dans un bled, loin de tout. Et voilà, c'est comme ça que la Stasi arrive à la gagner, en fait, pour sa cause. On ne va pas en dire plus pour ne pas trop lire sur le roman. Et donc, il y a une scène qu'on va lire maintenant, où Yana elle est exclue, suite au départ de ses parents, de la FDJ. Donc, Freie Deutsche Jugend, c'était le mouvement de jeunesse, en fait, officiel en RDA pour les 14-25 ans.
Faut bien. Jetzt lesen wir das jetzt? Ja. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen beschleunigt. was hast du denn jetzt schon vorher? Müssen wir noch was sagen?
Ich habe gesagt, es waren Eltern ausgereist und sie bleiben mussten.
Genau. Da sind wir jetzt aber noch nicht. Ne?
Jetzt, da sind wir jetzt nicht.
Genau, genau. Also jetzt sind wir noch vorher. Und ich lese einfach mal das Stück, sonst können wir ja hinterher vielleicht das
erklären.
Genau. Janas Vater hatte die Ausreise beantragt. Wir waren gerade ein paar Wochen in der 12. Klasse, als Jana mir das erzählte. Allein standen wir beide auf dem Schulhof, sie rauchte zwei Zigaretten nacheinander und sagte dann, während sie die Kippe austrat, bald platzt hier die Bombe. Sie zitterte, als ob sie frieren würde. Warum? Mein Alter hat die Ausreise beantragt gestern, für uns alle. Ich bin ja erst 17, aber was soll's, da hat dieser Idiot vielleicht endlich mal was Gutes gemacht. Scheiße, Jana, das kannst du doch nicht machen. Was wird dann aus mir? Ich hängte mich an ihren Arm und drückte mein Gesicht an ihre Schulter, auch wenn mir die Tränen in die Augen geschossen waren. Du kommst mich dann besuchen, wenn du 60 bist. Dann gehen wir ins Café Kranzler Torte essen, sagte sie lachend, aber auch ihr lief eine Träne über die Wange. Janas Vater war ein großer, schmaler Mann mit breiten Wangenknochen, die seine kleine, runde Brille tief in die Augenhöhlen drückten. Seine buschigen Koteletten rahmten das Gesicht wie Hecken einen Garten. Er arbeitete als Bauingenieur und Janas Verhältnis zu ihm war gelinde gesagt schlecht. Als Kind hatte er sie oft verprügelt und auch wenn er das inzwischen sein ließ, weil sich Jana irgendwann mit Händen und Füßen gegen ihn gewehrt hatte, sprachen die beiden kaum miteinander, sondern zischten, spuckten und schrien einander an. Ich war nicht gern bei Jana zu Hause, auch weil ich spürte, dass sie das nicht mochte. Noch nie hatte sie etwas begrüßt, was ihr Vater tat. Ich werde offiziell einen auf gute Tochter machen, die nicht ohne ihre Eltern leben kann. Aber wenn wir hier raus sind, dann haben die beiden Alten mich gesehen. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Janas Vater hatte Ärger auf der Arbeit gehabt und sie meinte, danach sei er total durchgedreht. Ihre Mutter, die sonst immer zu allem Ja und Amen sagen würde, habe sogar versucht, ihm das auszureden, aber nicht zu machen. Sie zog die Schultern hoch. Was soll's, Assi? Ich will hier raus. Pharmazie will ich sowieso nicht studieren. Werde ich jetzt wohl auch kaum noch kriegen. Wenn ich im Westen bin, dann klappere ich die Schauspielschuhen ab, einer nach der anderen, bis mich eine nimmt. Und dann kann mir mein Alter das nicht mehr verbieten, hatte sie zu mir gesagt. Alles stand Kopf für ein paar Wochen. Jana musste immer wieder zum Direktor, der Kreisschulrat wurde eingeschaltet und angeblich wurde auch der Bezirk befragt. Aber sie ließen sie auf der Schule, seitdem hatte sie es schwer auf der Penne. Sie war durch ihr vorlautes Wesen und diese auffällige Art, sich zu kleiden, schon vorher nicht gerade beliebt gewesen bei den Lehrern, aber jetzt ließen einige alle Hemmungen fallen. Ein paar Wochen später hatten wir sie gemeinschaftlich aus der FDJ ausgeschlossen. Ich hatte mich krank melden wollen für diesen Tag, aber Jana bat mich zu kommen. Assi, was soll das? Ich fühle mich wohler, wenn du dabei bist. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Idiotenverein raus bin, also heb schön deinen Arm und gut ist es. Warum trittst du da nicht einfach aus? Ach, die sollen mich mal schön rausschmeißen. Ich bin ja ganz froh, wenn sie mich mein Abi machen lassen. Vielleicht kann ich das noch brauchen am besten. Also lassen wir ihnen das Vergnügen, mich wenigstens aus der FDJ rauszuschmeißen. Es war ein absurder Nachmittag. Thomas Gütschow eröffnete die Versammlung, ein schlaksiger Junge mit mattblonden Haaren, dessen Augenbrauen geschwungen waren wie Schwibbögen. Wir saßen in unseren Schulbänken und der Direktor, ein dicklicher Mitvierziger in einem fliederfarbenen Hemd mit dunklen Schweißflecken unter den Achseln, saß in der letzten Reihe und spielte klappernd mit einem Schlüsselbund. Thomas nannte Jana immerzu die Jugendfreundin Fritsche. Er hatte seinen Vortrag vorher aufgeschrieben und las ihn nun wörtlich ab. In der Hofpause der vorangegangenen Tage hat es Diskussionen gegeben, wie man sich verhalten sollte. Alle wollten für den Ausschluss stimmen. Einige fühlten sich unwohl dabei, aber nicht alle. Ich werde mir wegen Janas Extrawürsten nicht mein Leben versauen, sagte die kleine Kathleen und pulte an ihrem Nagellack herum. In der Versammlung saß Jana ganz vorn und sah aus, als würde sie Thomas Stotter-Vortrag folgen. Der wollte auch Medizin studieren wie ich, hatte sich 3 Jahre für die Armee verpflichtet und war sogar seit einem halben Jahr Kandidat der SED. Er wollte dieses Land gestalten, hatte er gesagt, und das könne er mit der Partei am besten. Da könne man auch Kritik üben an der richtigen Stelle. Mit ihm gab es 3 weitere Kandidaten in der Klasse. Keiner von ihnen hatte gesagt, dass es einfach auch gut für einen Studienplatz sei. Die Jugendfreundin Fritsche hätte unsere Republik verraten und würde mit dem Klassenfeind gemeinsame Sache machen, sagte Gütschow. Jana starrte ihn die ganze Zeit über an, als wolle sie ihn durch ihren Blick aus dem Konzept bringen. Gibt es Meinungsäußerungen? Fragte Thomas in die Runde und dann horchten wir alle in die Stille, die sich ausbreitete. Durch die Reihen versuchte ich, Kontakt zu Jana aufzubauen, doch die ließ ihren Blick über die gesenkten Köpfe schweifen und sah an mir vorbei. Warum lassen wir Jana nicht einfach gehen? Was hat unser Land davon, sie hier zu halten? Fragte ich halbherzig, obwohl ich die Antwort kannte. Bonat, der Direktor, der von allen Bohne genannt wurde, obwohl er das Gegenteil von lang und dünn war, sprang hinten auf und durchquerte den Raum wie ein Dampfer. Er baute sich vor mir auf, sah mich kurz an, sprach dann aber zur ganzen Klasse. Er bekam am Hals rote Flecken, wie immer, wenn er sich aufregte. Von einer zukünftigen Ärztin unserer Republik hätte ich so eine Frage nicht erwartet. Nicht nur, dass Fräulein Fritsche unsere Ideale verrät und sich mit einer hervorragenden Ausbildung, die die Arbeiter unseres Staates ihr finanziert haben, aus dem Staub machen will. Nicht nur, dass sie uns und unsere Hoffnung in sie enttäuscht. Das vielleicht Wichtigste ist ja, dass sie sich entscheidet, einen Schritt zurück in der Geschichte zu machen. Dass sie in dieses auf Ausbeutung des Menschen durch den Menschen begründete System zurückkriechen will. Wir haben hier in der Deutschen Demokratischen Republik den Sozialismus aufgebaut und sind stolz darauf. Und Jana Fritsche glaubt, wegen ein paar Mietenhosen die Bürger unserer Republik verraten zu müssen. Das können wir nicht zulassen. Nicht so einfach. Mir nichts, dir nichts. Es war still nach dieser Rede. Bona setzte sich wieder nach hinten. Thomas Gütschow sagte noch monotoner als vorher, vielen Dank für diesen Redebeitrag, Genosse Bonat. Gibt es weitere Meldungen? Dies ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Als Sekretär der Klasse 12b der erweiterten Oberschule Johann Wolfgang Goethe beantrage ich aus den genannten Gründen den Ausschluss der Jugendfreundin Fritsche aus der Freien Deutschen Jugend. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Alle Arme gingen nach oben, auch meiner, und Jana sah in die Runde, so als wollte sie sich dieses Bild merken. Sie versuchte ein Lächeln, aber das misslang.
Vielen Dank. Vielen Dank. Eine schreckliche Szene. Mhm. Und ich habe mich gefragt, eben als ich gelesen habe, hast du das selber erlebt? Oder sind das Stasi-Unterlagen?
Nee, aber das gab es in dem.
Ich war jetzt kurz in der Ministerin der Psychiatrie, weil ich das gedacht habe. Grégoire Sandel lire cet extrait, je me suis posé la question si lui-même il a peut-être vécu en fait ce genre de choses, ou s'il a lu les protocoles, enfin, dans le dossier de la Stasi, comment est-ce qu'il a fait cette scène?
Also, das gab es in dem Heimat, in dem Ort, in dem ich bin in Schwerin aufgewachsen, und ich habe aber in Schwerin nicht Abitur gemacht, und aber eine. Ja, wir waren nicht gut befreundet, aber der ist das quasi passiert. Die Eltern hatten die Ausreise beantragt und sie ist dann aus der FDJ ausgeschlossen. Und das hat sie mir mal an so einem Discoabend erzählt, weil ich gar nicht mehr so regelmäßig in Schwerin war, weil ich eben in Neubrandenburg mein Abitur gemacht habe. Hat sie das dann so erzählt und das ist ein Bild geblieben, dass, und es gab auch noch einen zweiten Fall, also sie war nicht die Einzige, dass mir dann eben ewig hängen geblieben ist. Dem ich dachte, dass man das System DDR daran sehr gut erklären kann. Also eigentlich ist es eine harmlose Geschichte, aber eben nur eigentlich. Ne?
En fait, moi-même, je suis née, j'ai grandi à Schwerin, mais je n'ai pas fait mon baccalauréat. Mais j'avais une amie lointaine, en fait, à qui c'est arrivé. Ça m'est arrivé, en fait, cette histoire. Et on s'est revus en fait un peu plus tard et elle m'a raconté cette histoire lorsqu'on était en boîte. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté, évidemment, ça m'a travaillé. Je me suis dit, ça c'est quelque part, ça n'est pas quelque chose de très très grave, mais en même temps, ça me permet de raconter en fait comment a fonctionné ce système RDA dans ce roman, d'une manière très concrète et facile à comprendre. Das habe ich mich natürlich sowieso gefragt, also diese Jana und Assi, das ist auch ihre Generation.
Ja. Das ist meistens meine Generation, über die ich schreibe.
Genau, wie haben Sie diese Zeit in der DDR erlebt und die Wendezeit? Sehr interessant, weil wir haben die Figuren ja, wir erleben sie ja auch kurz vor der Wende, nach der Wende, und eigentlich schaffen sie die Wende alle ganz gut. Mhm. Also zumindest beruflich. Sicke, Astrid et Jana sind der même Generation que Gregor Sander. On les voit pendant la RDA, très peu avant la chute du mur, mais aussi après la chute du mur. Et en fait, ce qui est étonnant dans ce roman, c'est qu'ils réussissent tous, plus ou moins, en fait, après la chute du mur. Ils ont tous des boulots assez intéressants, même s'ils n'arrivent pas à réaliser tout ce qu'ils voulaient. Mais en fait, c'est cette génération-là qui a vécu en fait, la chute du mur à un moment où ils étaient jeunes, où ils pouvaient en fait, profiter de cette occasion-là. Et je voulais savoir, en fait, aujourd'hui, il a vécu en fait, toutes ces transitions et aussi cette enfance en RDA.
Sie sind eben relativ jung, ne? Diese, also Astrid, Jana, wie ich selber auch. Und ich glaube, es war für jemanden, der erst 20 war, einfacher möglich, sich auf das neue System einzustellen, als für jemanden, der eben aus der Elterngeneration dieser von Astrid und Jana und Julius war. Die Elterngeneration spielt hier im Roman kaum eine Rolle, außer diese Katharina, die eben nochmal wieder auftaucht, die Mutter von Julius. In dem neuen Roman, der jetzt in Deutschland gerade erschienen ist, alles richtig gemacht, gibt es das auch wieder, auch mit so zwei Ebenen. Und da ging es mir aber auch darum zu zeigen, dass es eben diese junge Generation gab und für diese ältere Generation, die eben beim Mauerfall 50 war vielleicht, dass das für die etwas völlig anderes bedeutete als für diese jüngeren Leute.
Justement, Astrid et Jana étaient assez jeunes, comme moi-même en fait. Ils avaient 20 ans quand le mur est tombé et c'était plus facile en fait pour eux de s'adapter que pour leurs parents. La génération de leurs parents d'ailleurs ne joue pas un très grand rôle, presque pas de rôle en fait dans ce roman, à part Katharina. Qu'on va retrouver aussi à la fin du roman après la chute du mur. Et dans le nouveau roman, en fait, que Gregor Sander vient de publier, Alles richtig gemacht, parce qu'on a tout bien fait, enfin, je ne sais pas comment
traduire. Donc, ce sera un problème de traduire.
Ça sera un problème. Emma, Nicole.
C'est sa mère. Ouais. Donc, j'ai commencé à réfléchir, mais bon. Voilà. Retrouver quelque chose qui a un double sens aussi.
On peut aussi parler de ce vaste Wesenbild, parce que en fait, ça va un peu dans le même sens en fait, c'est que ces questions. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ci ou ça? Habe ich alles richtig gemacht? Est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce que les choix que j'ai fait étaient les bons ou pas? Est-ce que j'aurais pu peut-être faire autre chose à tel ou tel moment de ma vie? Enfin, c'est des questions évidemment qui se posent dans ces livres et qu'on ne retrouve pas dans le titre. D'emblée en fait en français, mais c'est évidemment difficile aussi à traduire.
C'est l'éditeur qui a choisi. C'est l'éditeur qui a choisi. La traduction littérale, ça donnait rien du tout.
Non.
Autant le titre allemand, le Wesenwelt, ça, c'est beau, c'est joli. Autant en français, j'ai fait pas mal de propositions, et puis j'ai fini par dire il faut sortir complètement de ça.
Bien sûr, mais c'est très bien.
Et trouver autre chose. Ouais. Bon, là, il a accepté celui-là, j'avais proposé plusieurs choses, il a accepté Retour à Budapest. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce titre allemand avec la subordonnée sous qu'est-ce qui serait si.
Mais pour continuer en fait la traduction, donc dans ce nouveau roman, il y a pareil, il y a encore une fois deux niveaux de narration. Il y a encore une fois cette jeune génération, et c'est évident en fait que cette génération-là, elle n'a pas du tout vécu la réunification, la chute du mur, de la même façon que la génération des parents qui avaient 50 ans à l'époque.
Voilà. Aber auf die Frage, also ich war total froh, als die Mauer fiel und als ich habe diesem politischen System der DDR wirklich keinen Tränen nachgeweint. Und das war dann, was danach kam, sicherlich auch schwierig und für die ältere Generation schwerer als für uns. Und es ist ja bis heute auch nicht so richtig zusammengewachsen, es ist ja immer noch nicht.
Mais pour revenir à votre question, j'étais très soulagée quand le mur est tombé et je n'ai pas du tout regretté le système de la RIA. Mais c'est sûr que en fait, pour la génération de mes parents, c'était beaucoup plus difficile et ça reste plus difficile et on ne peut toujours pas dire en fait, que la main soit vraiment unifiée. Diese Generationenfrage, da hört man jetzt sehr viel. Ines Greipel zum Beispiel hat darüber geschrieben, eben, dass jetzt eigentlich vier Generationen von Ostdeutschen an die Wahlurnen gehen. Dass es einmal diese Kriegsgeneration gibt, die Aufbauer der DDR, die aber auch Hitler noch in sich getragen haben und dann direkt in die Stalin-Diktatur gekommen sind. Ihre Kinder, die eigentlich die einzigen waren, die in der DDR aufgewachsen sind, im geschlossenen System und dann aber auch die DDR abschaffen wollten. Und dann diese Generation danach, die interessant ist, die so ein bisschen die 68er sein wollten und eigentlich so Rebellen sein wollten, aber, sagt Ines Greipel, die sich dann so überidentifiziert haben mit dem Schicksal ihrer Eltern, die ihre DDR verloren haben, dass sie eigentlich diese Revolution auch nicht so richtig hinbekommen haben. Je disais que ces générations, ces différentes générations, en fait, on en parle beaucoup en ce moment, il suffit de lire la presse allemande et moi, j'ai travaillé sur un texte d'une auteure qui s'appelle Ines Greipel et qui a fait vraiment une analyse en fait, de la société de la RDA en disant qu'il y a en ce moment quatre générations différentes qui votent et qui changent un peu l'image de l'Allemagne, le visage de l'Allemagne. Et en fait, elle dit qu'il y a la génération qui a vécu la guerre en fait, et qui ont vécu une double dictature en fait. À la fois, ils ont encore la dictature du national-socialisme en eux, ils ont Hitler en eux, c'est comme ça qu'elle le dit, et tout de suite, ils ont vécu en fait une nouvelle dictature stalinienne. Après, il y a la génération d'après, donc leurs enfants, qui étaient la seule à avoir grandi dans cet état, avec le mur, et qui voulaient aussi que la RDA disparaisse. Et après, il y avait donc la génération de Gregor Zander qui voulait un peu, qui se voulait un peu être les rebelles, en fait, les 68 ans, mais qui très vite n'ont pas vraiment pu jouer ce rôle parce qu'ils avaient pitié et parce qu'ils étaient confrontés, en fait, à cette RDA de leurs parents qui avaient disparu. Voilà, donc il y avait ce regret-là et c'est extrêmement difficile, en fait, pour eux d'avoir fait vraiment cette révolution. C'est complexe, évidemment, mais j'aimerais bien savoir ce que Gregor Zander pense. Ihre Generation, also welche Rolle dieses sich überidentifizieren mit den Eltern und im Grunde genommen zurück in die Kindheit fallen, also orientierungslos sein in diesem neuen System, im kapitalistischen System, wo manche klargekommen sind, andere nicht, und dann aber wieder so ein bisschen in diese Pity-Platsch-Version zurückfallen, wie Sie gesagt haben. Das heißt, Ines Greipel dit que cette génération de Gregor Zander, elle idéalise aussi un petit peu en fait, la RDA, parce que la RDA c'était leur enfance, l'enfance perdue, et qu'ils avaient du mal en fait, tout de suite après la réunification de trouver leur chemin.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie alles extrem kompliziert. Also weil es ja in dem Sinne auch gar keine Wiedervereinigung war, von der jetzt immer geredet wird, sondern wir sind beigetreten einem System. Auch ja lustigerweise einzeln. Also es mussten die Bundesländer, das ist auch was, was man schon wieder fast alles vergessen hat. Die Bundesländer wurden gegründet, die fünf Länder plus Berlin. Und diese Länder sind dann einzeln der Bundesrepublik beigetreten. Und schon in dem Wort beigetreten wissen wir, dass wir sind also in ein System eingetreten. Von Wiedervereinigung würde ich eigentlich gar nicht sprechen. Das sieht natürlich so aus und es ist ja auch, es hat auch grob ja funktioniert, aber diese ganzen Geschichten, die jetzt stattfinden und über die jetzt geredet wird, die haben eben ganz verschiedene Ursachen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, sie haben eben inzwischen auch 30 Jahre vereintes Deutschland. Also wenn wir über Rostock-Lichtenhagen, es gibt in einem neuen Roman ein ganzes Kapitel über das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. dieses Aufkommen des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland verstärkt, aber auch in Westdeutschland. Wir hatten auch Mölln, wir hatten Lübeck, wir hatten verschiedene Orte, wir hatten den NSU. Ne? Also wir setzen uns jetzt, fangen wir langsam an, uns mit diesem Rechtsradikalismus auseinanderzusetzen. Ich finde, dass das ganz wichtig ist bei der Betrachtung, also dass man nicht immer nur in diese 40 Jahre DDR zurückgeht, sondern eben jetzt haben wir auch 30 Jahre Vereintes Deutschland. Und diese Probleme, die jetzt entstehen oder die jetzt da sind, sind eine Mischung aus beidem.
Évidemment, toutes ces questions-là sont très complexes et, à mon avis, on ne peut pas parler de réunification. Quelque chose qui le démontre très bien, c'est qu'on a créé en fait les nouveaux Länder en ex-RDA et en fait, un à un, en fait, ils ont rejoint en fait la RFA. Déjà, le terme rejoindre, beitre, ça veut dire qu'il n'y avait pas de réunification. La RFA était là et nous sommes venus après. On peut dire que tout ça, ça a quand même plus ou moins fonctionné vu de l'extérieur. Mais toutes ces questions-là qu'on se pose maintenant, évidemment, la renaissance de la droite, de l'extrême droite, justement, Rostock, les pogroms en fait qui ont lieu à Rostock. Ce sont des questions maintenant qu'on se pose maintenant 30 ans après, même si on a eu ce genre d'événements, non seulement en Allemagne de l'Est, mais aussi à Lübeck, aussi à Mölln, il y avait le National Socialistischer Untergrund, donc la clandestinité, le national-socialisme clandestin. Donc, c'est maintenant qu'on se pose toutes ces questions et je pense que c'est important, lorsqu'on parle de l'histoire allemande, de ne pas se concentrer sur les 40 ans qu'a duré la RDA, mais de dire, nous avons maintenant une histoire, c'est 30 ans après les 30 ans de l'Allemagne réunifiée. J'espère que j'ai tout bien traduit. Um nochmal auf den Film zu kommen, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich das vom Stuhl gefallen bin.
Ja.
Vorhin, als Sie gesagt haben, dass Jana diese Stasi nicht mehr spielt,
genau.
Und dass Sie gesagt haben, diesen Film will ich die Stasi nicht haben. Vielleicht der erste DDR-Film, in dem
diese Stasi
nicht mehr brauchen.
Genau.
Alors, ce qui m'a beaucoup étonné tout à l'heure, c'est que Jana, donc, dans le livre, collabore avec la Stasi. Dans le film, elle n'a pas son rôle-là. Il n'y a pas de Stasi. Grégoire Zanda, il se dit, j'en veux pas. C'est peut-être le premier film en fait sur la RDA et je n'ai plus besoin de Stasi. Pourquoi?
Genau, also das ist, wir spoilern jetzt natürlich ein bisschen, aber im Roman gibt es diese Stasi-Konstruktion, dass Jana bei der Stasi war und Astrid auf eine Art auch verraten hat. Das hat im Roman sehr gut funktioniert. Es wird relativ spät wird das erzählt. Das war im Film einfach schlicht nicht möglich. Das war rein technisch einfach schwierig, mit dieser Information in einem Film kurz vor Schluss zu kommen. Ich hatte das so geschrieben, auch im Drehbuch. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir eigentlich am Ende waren mit dem ganzen Projekt des Films, wie das, glaube ich, in fast jedem Filmprojekt einmal oder auch vielleicht mehrfach vorkommt, bei uns kam es Gott sei Dank nur einmal vor, wo ich etwas Größeres verändern, damit wir wieder in Bewegung kamen. Und Reinhard Vorschneider, der Kameramann, mit dem hatten wir ein Treffen und der sagte, er versteht diese ganze Stasi-Konstruktion ganz schlicht nicht. Was daran liegt, dass man im Film reduziert erzählt. Ne? Also man hat viel weniger Zeit, viel weniger Raum, etwas zu erzählen. Wollen Sie erstmal?
Ja. Donc effectivement, dans le livre Jana travaille pour la Stasi, elle va vendre Astrid, en fait, finalement. Et c'est quelque chose qu'on apprend très tard dans l'histoire. Et ça, c'était tout simplement impossible de faire parler dans le film. On ne peut pas, en fait, dans un scénario, raconter une telle histoire juste avant la fin. Je l'avais essayé, en fait, j'avais d'abord écrit le scénario comme ça, mais on est arrivé à un moment où rien n'allait plus, on s'est vraiment dit, on laisse tomber, je pense que dans chaque projet de film, on arrive peut-être à un moment comme ça, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de radicalement différent. Et en fait, c'est le caméraman qui m'a dit qu'il ne comprenait pas très bien cette histoire de Yana et la Stasi. Et du coup, je me suis dit, je fais différemment.
Und dann habe ich gedacht, ich schmeiße die Stasi raus. Und, dann waren wir alle davon ganz angetan. Und dann habe ich gesehen, für diese sehr persönliche Geschichte, die wir im Film erzählen, nämlich der Julius flieht quasi für die, also Astrid ist zufällig in West-Berlin, sie besucht im Grunde genommen Jana dort, also sie darf ausreisen, weil eine alte Tante von ihr 80 wird. Und dann besucht sie die Jana und der Julius nutzt die Gelegenheit, um zu fliehen. Er flieht über Ungarn mit seinem westdeutschen Bruder zusammen, der holt ihn raus. Und Astrid weiß das. Also Astrid weiß das ab einem gewissen Punkt, dass dieser Julius jetzt ihre große Liebe demnächst in West-Berlin sein wird. Und diese Entscheidung, was sie dann macht, also ob sie bleibt oder ob sie geht, die fand ich stark genug, ohne dass wir die Stasi brauchen. Und diese FDJ-Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, die haben wir natürlich zum Beispiel im Film gelassen. Also das System DDR wird trotzdem erzählt. Und wir haben die tatsächlich nicht gebraucht. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ganz reizvoll, mal den DDR-Film ohne Stasi zu machen.
Donc voilà, je me suis débrassée de la Stasi et finalement tout le monde était d'accord avec ça. Je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas vraiment besoin, parce que ce que je raconte dans le livre et dans le film, c'est une histoire très personnelle, parce que Astrid, à un moment très peu avant la chute du mur, en fait, elle va à Berlin-Ouest, en Allemagne-Ouest, retrouver une amie qui est Jana, en fait, finalement, et il y a une scène où Julius fuit la RDA en passant par la Hongrie. Et Astrid, elle le sait. Elle sait, elle est elle-même en fait à Berlin-Ouest, et elle sait que Julius, son grand amour, va bientôt arriver et qu'elle peut le retrouver. Et la question qui se pose pour Astrid, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je le retrouve? Ou est-ce que je retourne en arrière? Et c'est ça la question, en fait, qui est importante dans ce moment. Et pour raconter ça, je n'avais pas besoin de Stasi. D'ailleurs, la scène que j'ai vue tout à l'heure, avec l'exclusion de Jana, elle est exclue de la FDJ, je l'ai gardée dans le film. C'était important pour raconter quand même le système RDA. Tout ça, c'est dans le film. Mais je n'avais pas besoin de Stasi. Intéressant. Und nochmal diesen Titel zurückzukommen, was gewesen wäre, ja. Damit es diese Szene erzählt.
Ja.
Genau, in dieser Szene stellt sich die Frage,
ja.
Astrid, was wäre gewesen, wenn ich nicht zurückgegangen wäre, wenn ich mit dem Julius ja. zusammen gewesen wäre. Ist es eine Frage, die man sich, ich glaube, es stellt sich jeder im Leben mal solche Fragen,
ja.
was wäre gewesen, wenn.
Ja.
Aber ist es etwas, was man sich häufiger stellt, wenn man in zwei verschiedenen Systemen gelebt hat.
Nee, ich glaube, dass...
La question que je pose, ja. c'est que, justement, Grégoire il a raconté, en fait, la situation dans laquelle Astrid était obligée de se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais retrouvé Julius à Berlin-Ouest, si je n'étais pas retournée en RDA. Et évidemment, c'est une question, je pense, qu'on se pose tous dans notre vie, en fait, à un moment de notre vie. Si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Mais est-ce que c'est quand même une question qui prend un autre sens lorsqu'on a vécu dans deux systèmes complètement différents?
Ich finde das generell einen interessanten Gedanken, weil das zieht sich durch das ganze Buch und das ist auch gar nicht unbedingt politisch. Also wir haben die jetzt eben, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber da saßen die beiden, die junge Astrid und der junge Julius, die sitzen so auf diesem Bootssteg bei dem Sommer, am Ende des Sommerfests. Das ist alles ziemlich durcheinander. Es ist im Film sehr schön. Die spielen das ganz toll, die beiden. Und eigentlich hat er gar nicht so großes Interesse an ihr gezeigt an diesem Abend. Aber auf dem Steg, so nachts um 4 oder 4:30 greift, nimmt er dann plötzlich doch ihre Hand. Aber sie legt ihm auch ihre Hand auf seinen Oberschenkel. Und schon wenn er da nicht zugreift, ist das ganze Buch eigentlich, dann war es das schon. Dann ist die ganze Geschichte Jana, Stasi, hin oder her, alles völlig egal. Das gibt es eben an mehreren Stellen, ne? Wenn Jana nicht nach West-Berlin geht, wenn Astrid, diese Großmutter, diese Tante von Astrid, die im, weswegen sie nach Westdeutschland fahren darf, wohnt in Darmstadt. Sie muss eigentlich nach Darmstadt fahren. Ich muss es aufhören zu erzählen. Ne?
Oder, die Tante machen wir gleich.
Okay.
Justement, cette question, elle est intéressante et elle traverse tout le livre. Et c'est pas forcément quelque chose de politique. Au début du livre, on a vu en fait dans l'extrait, on voit Astrid et Julius qui sont au bord de l'eau, sur un ponton justement. Et Julius, bon, il n'était pas spécialement emballé par Astrid, mais il prend quand même sa main. C'est Astrid qui le provoque parce qu'elle lui met sa main sur la cuisse et voilà, il met sa main sur sa main et voilà, tout commence. S'il n'avait pas pris sa main, tout le reste n'aurait eu aucune importance. Jana et la Stasi, est-ce que je reste à la terre ou pas, tout ça, aucune importance. Et en fait, après, voilà, on parlait de cette situation de Astrid qui avait le droit de quitter la RDA parce qu'elle a une tante à Darmstadt qui fêtait son anniversaire. Voilà. Et donc, normalement, elle aurait dû, avec sa mère, se rendre à Darmstadt pour fêter l'anniversaire de sa tante.
Aber der Zug fuhr damals, das ist auch was man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, von Friedrichstraße über Bahnhof Zoo nach West-Berlin und dann fuhr er vom Bahnhof Zoo wieder in die DDR und dann nach Darmstadt. Und diese Gelegenheit nutzt Astrid eben, um in West-Berlin auszusteigen. Wenn sie das nicht getan hätte, sondern brav, was sehr zu ihrer Persönlichkeit gepasst hätte, sondern einfach zu ihrer Tante gefahren wäre, hätte sie sich auch einige Probleme erspart. Aber mir hätte sie auch viel genommen, das zu erzählen.
Et justement, en fait, pour aller à Darmstadt, on a du mal à imaginer ça. En fait, le train, il, à Berlin, passait par la station Friedrichstraße.
In Ost-Berlin.
À Berlin-Est. Après, il allait à Zoo, donc à Berlin-Ouest, pour ressortir, en fait, en RDA. Et après, en fait, on a rejoint Darmstadt. Et donc, Astrid, elle en profite pour descendre à Berlin-Ouest. Si elle a décidé de ne pas descendre et de rester dans le train, voilà, tout le reste n'avait pas eu lieu. Et voilà, elle se serait épargné certainement beaucoup de soucis, mais moi j'aurais eu un problème.
Und eigentlich könnte jedes Buch, also das hätte ich eigentlich auch so nennen können, was gewesen wäre.
En fait, j'aurais très bien choisir le même titre pour mon nouveau livre. Ja. J'ai envie d'ouvrir la discussion si vous avez des questions à poser à vous.
Mit dem Titel des neuen Buches,
ja.
Da haben Sie ja diese Zweifel irgendwie über Bord geschmissen. Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen. Wenn Sie sagen, alles richtig gemacht,
ja.
Ist das ironisch zu verstehen? Oder?
Kannst du sagen.
Donc ce titre, tout bien fait, que les signes ont été les bonnes. Vous semble être beaucoup, enfin moins dans le doute qu'avant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ironique?
Das ist eine sehr, also es sind zwei Jungs, das sind zwei Männer, ähnlich wie Astrid und Jana, aber Thomas und Daniel. Und ich hatte offensichtlich wieder das Bedürfnis, eine männliche, eine sehr stark männliche Perspektive anzunehmen. Und das geht auch so Mitte der 80er los, geht bis heute. Und denen gelingt aber auch einiges. Also es ist nicht nur ironisch gemeint.
Évidemment, c'est ironique, mais on a deux protagonistes en fait, dans ce livre, deux garçons, qui sont un peu comme Astrid et Jana, qui s'appellent Thomas et Daniel. J'ai apparemment besoin en fait, de réécrire en fait, à travers une perspective masculine. Et pareil, dans les années, on se trouve dans le milieu 80, mais même si c'est très ironique, ces deux garçons ils réussissent quand même à faire ça.
Je trouve que j'ai lu le dernier roman de Grégan.
Qui va être traduit aussi.
Il faut demander à
parce que vous avez dit que vous réfléchissez déjà.
Ah non, parce que j'imagine que si j'avais jamais voulu aller traduire, je vais voir de nouveau. Mais il y a aussi cette amitié entre deux personnages, tout comme on avait Yana et Astrid, avec Yana qui a un caractère très fort, très affirmé, et Astrid beaucoup moins finalement, elle fait son chemin quand même, mais elle est très influencée par Yana, quand Yana parle mal, etc. Astrid est un peu impressionnée par elle. Et dans le nouveau roman, on a aussi Daniel et Thomas, et Daniel, lui aussi une personnalité très affirmée, il fait des choses illégales, etc. Alors que justement Thomas fait des études de droit et devient avocat et voilà, il suit son chemin sans trop. Voilà, je trouve qu'on retrouve un peu, c'est pas du tout les mêmes personnages et pas du tout les mêmes contextes, mais cette relation d'amitié de deux personnes avec une qui est un peu. Qui sort un peu du droit chemin et l'autre qui, au contraire, essaie de rester sur les rails. Mais on verra que dans le deuxième roman, là, celui qui doit rester sur les rails, à la fin, ça ne va pas du tout. Il fait tout bien, mais pas vraiment.
Interessant ist, dass in dem neuen Buch es auch wieder eine Freundschaft gibt, zwischen Jana und Assi. Jana, die sind sehr stark gerade Astrid beeinflusst ist von ihr, sie bewundert, sie ist beeindruckt von ihr. Und im neuen Roman ist es eben dieser Daniel, Nicolette, der sehr stark, einen starken Charakter hat, illegale Sachen macht. Thomas hingegen studiert Jura, wird Anwalt. Und klar sind das nicht die gleichen Figuren, aber man hat schon wieder diese Freundschaftskonstellation. Genau. Einer, der seinen Weg geht und der andere, der ausschert.
Ja, der Daniel ist allerdings deutlich asozialer als Jana. Jana ist ja eigentlich eine sehr soziale Figur. Also sie ist halt schon ein wildes Mädchen, aber sie ist sehr sozial, was Daniel eben überhaupt nicht ist. Der macht einfach immer zu seinen Dingen. Und es wird viel weniger geredet, als es bei was gewesen wäre. Das mochte ich auch sehr. Auf beiden Ebenen hat die Astrid eine beste Freundin. Also auf in Jana in der Vergangenheit und in der Gegenwartsebene gibt es auch eine beste Freundin, mit der sie dann aus Budapest auch telefoniert und die ganzen Sachen werden ständig miteinander bequatscht und das machen die Jungs definitiv überhaupt nicht. Die reden sehr viel weniger.
C'est vrai, mais en fait, ce Daniel, il est quand même beaucoup plus égoïste en fait. Il fait un peu ce qu'il veut et Jana, certes, elle est sauvage, elle est quand même sociable en fait. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que Astrid, elle a toujours une meilleure amie, que ce soit dans le passé, Yana, ou dans le présent, en fait, lorsqu'elle est à Budapest. Elle a aussi une très bonne amie à qui elle raconte tout ce qui lui arrive au téléphone, et ça, c'est effectivement quelque chose que les deux garçons ont fait.
Oui, moi je voudrais juste dire, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas entendu du tout la voix française de Gregor Zander. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est dommage parce que la traductrice est là. Et que le livre n'aurait pas existé si elle n'était pas là, parce que si je m'abuse, elle qui l'a proposé à l'éditeur. Je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas plus impliquée dans la soirée.
Vous allez être là. Donc si vous voulez lire un extrait, ce serait avec grand plaisir.
Oui, je crois que c'est. Je crois que les extraits choisis, je n'ai pas du tout réfléchi à un extrait qui serait significatif par rapport à ce qu'on a dit.
En tout cas, aucune mauvaise volonté de notre part, si j'avais su que... Parce que parfois, c'est moi qui lis, moi j'aime pas parce que j'ai un trop grand accent en allemand, ça, j'aime pas. Donc du coup, si vous avez envie, c'est comme vous le souhaitez en fait.
En fait, c'est un peu compliqué de choisir
un extrait comme ça. Il y a un prévu là, devant vous.
Oui, non, j'ai lu en français, il est là aussi, mais vous voyez même pas au hasard, c'est ça.
Mais on peut reprendre en français un des extraits lui-même.
C'est-à-dire que les gens qui ont déjà la traduction française l'ont déjà lu.
Oui.
Est-ce que vous avez communiqué tous les deux pendant la traduction?
Oui.
Pas du tout.
Oui,
en tout cas, j'avais peut-être
un grand passage à Berlin, on a échangé des.
Très
Enfin, j'ai aussi créé la française, mais ça ne ressemble pas du tout au bouquin. Réellement, j'ai fait une note de la traductrice en fin d'ouvrage pour expliquer des concepts de, j'appelle ça des réalias d'Allemagne de l'Est, que le lecteur français, qui pouvait aider le lecteur français à comprendre ce qui se passait dans le système scolaire. Je parlais de l'ex, j'ai parlé de choses comme ça pour qu'on comprenne mieux certains passages du bouquin. On peut s'y référer ou non, c'est en fait le bouquin, ça ne gêne pas. C'est juste signaler dans un petit instant, parce qu'on peut regarder les explications ou non. Mais en effet, j'ai trouvé qu'il fallait un peu éclairer le lecteur qui ne connaissait pas. Même moi, j'ai demandé à Jean Mortier, qui est un grand spécialiste d'Allemagne de l'Est, qui a enseigné à Paris 8 longtemps et qui a constitué une bibliothèque de littérature de RDA à Paris 8. Et c'est lui qui m'a aidé à rédiger ces notes de la traductrice.
Et qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés du point de vue syntaxique, par exemple? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à rendre?
Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur les dialogues. Est-ce que dans la bouche de Yana, par exemple, on met la double négation? Au début, j'avais mis des doubles négations partout. Puis j'ai tout enlevé. Après, presque au dernier moment, sur les épreuves, en me disant, mais Diana, mais tu ne peux pas parler avec une double négation, c'est pas possible. Voilà. Et Tatarina, peut-être non plus.
On a fait la fête, c'est ça.
J'ai fait des
choses partout. On a fait une
partie de langue. Et puis, sur la RDA aussi, j'ai dû pas mal me documenter. Et heureusement, j'avais l'aide de Jean Mortier qui a été très efficace. Mais sinon, Grégor écrit dans un style, c'est jamais facile de traduire comme ça. Voilà. Il faut trouver un rythme. Et je suis beaucoup revenue sur les premiers chapitres et après un petit peu moins sur les autres. J'ai l'impression que ça venait davantage plus facilement, même si on revient beaucoup sur le premier jet.
On a trouvé un extrait intéressant. Si vous avez envie de lire, c'est justement là où il est question de la fuite de Julius et de Astrid, en fait, qui se pose ces questions, restées ou pas restées.
Alors, donc, ça se passe à Berlin-Ouest, c'est ça?
Mm-hmm. Westberlin? Ja. Also es beschreibt die Flucht dann, also was die Jungs planen.
Ah, okay, c'est là.
Also es spielt in der Wohnung von Jana in Westberlin.
Ouais, also Jana tient beaucoup à ce que Astrid reste avec elle à Berlin-Ouest. Elle veut absolument pas entendre parler du retour d'Astrid en RDA. Mm-hmm. Donc elles sont toutes les deux dans l'appartement de Yana à Berlin-Ouest. L'appartement de Yana, c'est pas grand-chose parce qu'elle ne gagne pas bien sa vie. Elle gagne sa vie en faisant des soins à des personnes âgées. Et puis elle reçoit aussi une sorte de RSA, un truc comme ça. Elle gagne vraiment bien sa vie. Elle n'est pas du tout arrivée à trouver de place dans une école de théâtre comme elle avait l'intention une fois qu'elle serait à l'Ouest. J'ai regardé les ongles rouges et des orteils gonflés de Yana et j'ai dit: cette idée est totalement débile. Je ne crois absolument pas que Julius sera d'accord. Et quand bien même, que se passera-t-il s'il l'attrape et qu'il va en prison, hein? Son père paiera pour le faire sortir. Tu n'as jamais entendu parler, ça coûte 30 000 marques. Il les a déjà au cas où. Mais ils ne l'attraperont pas. Dans quelques jours, tu pourras sceller Julius contre ton cœur, ici, et vous vous en serez très bien sorti. Elle arrive bruyamment, au sens propre du mot. Et s'il lui tire dessus? Bon sang, assis, il est en roi, tu vois plus, tu l'as bien entendu quand même, il est au courant. J'ai imaginé Sacha quand il était allé à Berlin-Est, avec une paire de cow-boys à la main. C'est moi qui avais vendu la mèche en lui disant que son frère en avait envie. Bien pointu, hein, et avec des talons. Je le voyais sonner à l'appartement de la Dimitrovstrasse, c'est là où habitait Julius. Puis jeter les chaussures sur la table en faisant à Julius cette proposition insensée. Tu prends aussi vite que possible un vol pour Budapest. Je me loue un camping-car et avec, je passe de l'autre côté. On te cache dedans et on roule vers la frontière. Il n'y a quasiment plus de contrôle en zone frontalière. Peu avant le point de contrôle, je te fais rapidement descendre. Tu cours et tu passes de l'autre côté en Yougoslavie. On s'est bien renseigné sur tout. Et de l'autre côté, je te récupère. On va chercher papa, on revient, tu es sorti. Astrid t'attend à Berlin-Ouest. Je regardais Yana en train de se resservir une tasse de café. Il y a peu de chances qu'il attrape un vol pour Budapest, et même avec le train, c'est une idée farfelue et très dangereuse. Qui te garantit donc qu'il ne tire plus là-bas? J'ai encore jamais entendu dire ça. N'empêche que tu crois qu'il va venir, a dit Yana avec une drôle de mimique. Admettons juste qu'il quitte effectivement cette Karine et qu'il arrive à passer. Reste sa mère. Sans lui, elle sécherait sur pied. S'il se fait la malle pour passer à l'ouest, rejoindre son ex qu'elle déteste, elle ne s'en remettra pas. Rien que pour ça, Julius ne peut pas faire ça. On verra, a dit Yana. On est allé prendre notre petit déjeuner dans un café au bord du Landwehr Canal. On a bu du café au lait, mangé des croissants et lu les journaux. On était dans un merveilleux petit jardin et devant nous, dans l'eau, les canards cancanaient. L'été restait flottant, comme disait ma mère, ce qui me faisait rire parce que ça me faisait davantage penser à la flotte qu'au soleil. Toujours est-il qu'il ne pleuvait pas. La une du Spiegel était rouge vif. Révolution à Moscou. On y lisait une histoire compliquée où Gorbatchev tentait de réformer l'Union soviétique. Chez nos vieux guignols à Berlin-Est, Honecker, Krenz et Storff, rien de tout cela n'avait filtré. Tobias portait un autocollant représentant le village de Gorbatchev sur sa veste en jean à côté de la langue rouge tirée des stomes. Le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, côtoyant le plus grand groupe de rock de tous les temps. Yana a désigné le journal d'un air dédaigneux. Je lui donne encore 4 semaines, Gorbatchev, avant de se faire bien arranger ou de se faire évincer, comme c'est Eltsine. Porteur d'espoir, ça me fait bien marrer. Tu penses quand même pas qu'on puisse changer les Rouskov? Bon, je m'arrête là, peut-être. C'est...
Merci. Merci.
L'heure a tourné, en fait, il est 9h15, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'était riche, c'était intéressant, mais je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre dans le foyer de la maison. Qui est là?
Merci. Merci.